Kapitel 2. Oftmals verstecken wir uns hinter Floskeln. Sicherlich hast du die eine oder andere Floskel auch schon einmal verwendet und dich dahinter versteckt. Sei es aus Angst, sei es aus Selbstschutz oder einfach, weil es deutlich einfacher war, den einfachsten Weg einzuschlagen. Denn dies können wir alle ziemlich gut. Nur ist der einfachste Weg nicht immer der beste Weg oder gar der, der uns weiterbringt. Wir Menschen suchen meistens nach Lösungen. Deswegen erscheinen uns Floskeln, wie beispielsweise, die anderen sind schuld, ich bin, wie ich bin, ich kann bzw. schaffe das nicht, das Leben der anderen ist so viel einfacher als meines, meine Arbeit hindert mich daran, genauso wie selbstgestellte Fragen im Sinne von, warum immer ich oder ich soll umziehen, als logische und einfache Lösungswege. Im Weiteren werde ich darauf eingehen, dass diese sogenannten Lösungsansätze, die teilweise dicke Mauern in unserem Leben darstellen, nicht nur schädlich sind, sondern uns auch daran hindern, zu uns selbst zu finden. Wie im ersten Kapitel bereits beschrieben, so geht es hier nun weiter, denn es startet mit dir. Sicherlich wirst du dich in den folgenden Aussagen nicht eindeutig wiederfinden, aber das ist auch nicht gewollt. Vielmehr geht es darum, einen Eindruck zu bekommen, hinter welchen Mauern, hinter welchen Floskeln viele sich gerne verstecken, anstelle den wirklichen Lösungsweg, die eigentliche Problemstellung anzugehen. Es sind unbequeme Wahrheiten, ja auch unbequeme Antworten und ja teilweise auch schmerzhafte Weisheiten. An dieser Stelle soll gesagt sein, dass es mir nicht darum geht, rechthaberig rüberzukommen. Ich möchte nur den Blick schärfen, da ich davon überzeugt bin, dass sich ohne diesen geschärften Blick der Rest von diesem Buch nur sehr schwer nachvollziehen lässt. Betrachten wir uns einige der vorhin gemachten Aussagen genauer und lassen Sie uns versuchen herauszufinden, warum und wann wir eine solche Aussage treffen könnten. Die anderen sind schuld. Das ist eine meiner Lieblingsaussagen, denn diese Aussage zielt explizit darauf ab, dass man grundsätzlich versucht, den Fehler nicht bei sich, sondern bei den anderen zu suchen. Wäre es aber nicht besser, erst einmal den Fehler bei sich selbst zu suchen? Ich finde schon, auch wenn dies auf dem ersten Blick dazu führt, dass man sich in eine demütige Situation bringt, so bekommt man doch ein Gefühl dafür, wo eventuelle Störquellen im Sender- und Empfängerbereich gelegen haben könnten. Betrachten wir an dieser Stelle einmal das zweite gewählte Beispiel. Mit der Behauptung von A, dass B schuld sei, macht es sich A ziemlich einfach. Denn was passiert, wenn man die Situation einfach umdreht und sich die Frage stellt, was passiert wäre, wenn A sich dem Abschreiben von B verweigert hätte? Sicherlich lässt sich nun argumentieren, dass mit einem solchen Verhalten A eine schlechte Note von B billigend in Kauf genommen hätte. Jedoch würde die Schuld für die schlechte Note definitiv bei B selbst liegen, da B entweder sich nicht auf die Klausur ordentlich vorbereitet hat oder einen Blackout hatte. A wäre schuldlos und es würde zu keiner Schuldzuweisung von A gegenüber B kommen. Durch sein Verhalten hingegen trägt A an seiner schlechteren Note gegenüber B eine Mitschuld. Moralisch lässt sich nun leicht argumentieren, dass diese Mitschuld unberechtigt sei, da die eigentliche Schuld definitiv bei B liegt, der A nicht auf seine Fehler aufmerksam gemacht hat. Moralisch wäre aber auch festzustellen, dass das Verhalten von A gegenüber B schon verwerflich gewesen ist. Was ich damit aufzeigen möchte, ist, dass es ziemlich einfach ist, sich nur auf das Offensichtliche zu konzentrieren, als den Hintergrund zu analysieren. Geht nun A mit sich hart ins Gericht, so wird sich A sicherlich in den nächsten Situationen genauer überlegen, ob er abschreiben lässt oder eben nicht. Und wenn er sich für das Abschreiben entscheidet, so wird er sich im Anschluss sicherlich erneut ärgern, sollte eine vergleichbare Situation entstehen. Jedoch hat dies dann nicht mehr den Bruch der Freundschaft zur Folge, sondern eher den Lerneffekt, dass das Abschreiben lassen eben auch dazu führen kann, dass der Empfangende etwas zum Positiven korrigiert, sofern ein Fehler existiert, ohne den Fehler irgendwie dem anderen aufzuzeigen. Die anderen sind schuld ist also erst einmal eine Schutzbehauptung, die, solange man sich selbst nicht reflektiert hat, nur von dem eigenen Unvermögen, der eigenen Mitschuld ablenkt. Ich bin, wie ich bin. Ich möchte nicht wissen, wie häufig ich schon für Verhaltensweisen "Ich bin, wie ich bin" gehört habe. Ich möchte auch nicht wissen, wie häufig ich diese Ausrede schon selbst verwendet habe. Denn sind wir ehrlich zu uns selbst, dann sind wir doch das Produkt unserer Erzeuger. Greifen Verhaltensweisen auf, die wir in unserer Mitwelt gesehen haben und sind damit ein Produkt aus Erziehung, Ratschlägen und eigenen Erfahrungen. Bin ich nun so, wie ich bin? Oder bin ich so, wie mich andere haben und sehen wollen, beziehungsweise was von mir in der Gesellschaft erwartet wird? Wie viel Einfluss hat der Sportverein, die Kirche, Social Media oder generell die Medienlandschaft auf mich? Genau kann man dies sicherlich nicht sagen, aber ich möchte hier behaupten, ein Ich bin, wie ich bin, gibt es nicht, schon gar nicht als Ausrede für Verhaltensweisen. Ein weiterer Aspekt, der mit einer solchen Aussage einhergeht, ist, dass man sich nicht verändern möchte, sondern dass das Umfeld einen bitte so zu nehmen hat, wie man ist. Prinzipiell bin ich damit auch einverstanden. Grundsätzlich lässt sich nämlich nur das verändern, was man selbst auch verändern möchte. Ich bin, wie ich bin, wird dann auch zu einem Selbstschutz, zu einer Mauer gegen Angriffe von außen. Die Frage, die sich jedoch damit stellt, ist, ob ich dann so bin, wie ich bin, oder ob ich damit implizit eine Aussage darüber treffe, dass ich mich in meiner Komfortzone richtig wohlfühle und diese Aussage dann dazu führt, dass niemand auch nur eine kleine Kritik an mir üben kann. Dabei ist Kritik so enorm wichtig. Kritik führt nun einmal dazu, dass man beginnt zu reflektieren und damit sein eigenes Ich zu finden, also das Ich, welches man sein möchte und nicht das Ich, zu dem man gemacht wurde. Nicht davon betroffen sind krankheitsbedingte Verhaltensweisen. Jedoch möchte ich diese Art der Verhaltensänderungen bewusst ausschließen, da durch Krankheitssymptome es durchaus richtig sein kann, dass man ist, wie man ist, weil man sich nicht verstecken oder verstellen kann. Und das ist auch gut so, denn auch das gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Ähnliches gilt auch für jegliche Art des Drogenkonsums, auch wenn ich diesen eher nicht in der Gesellschaft sehen möchte. Wenn man sich selbst hinterfragt, so wird man schnell darauf kommen, durch was man alles geprägt ist. Diese Prägungen sind nicht schlimm. Jedoch können diese von unserem eigenen Ich ablenken. Wer sein eigenes Ich findet, der kann wirklich irgendwann behaupten, ich bin so, wie ich bin. Ich jedoch finde, dass man diese Aussage dann auch nicht mehr als Ausrede anbringen kann. Denn ab diesem Moment erlebt das Umfeld ja eine freie und mit sich im Einklang befindliche Person. Ich kann bzw. schaffe das nicht. Wer kennt es nicht? Die Klausur steht am nächsten Tag an. Das Lernen war eher mau. Die Nervosität steigt. Es schleicht sich das Gefühl von Hilflosigkeit ein. Und plötzlich ist der Gedanke da. Ich kann das alles nicht. Ich werde das morgen nicht schaffen. Der Gedanke wird größer. Die Anstrengungen, die Gedanken zu unterbinden, zehren enorm an der körperlichen Kraft. Konzepte zur Vermeidung der Situation werden zurechtgelegt und durchgespielt. Letztlich überwindet man sich und geht doch los. Und am Ende war meistens alles doch nicht so schlimm. Warum legen wir ein solches Verhalten an den Tag? Ist es Unsicherheit? Sind es Versagensängste? Oder ist es gesellschaftlicher Druck? Ich bin davon überzeugt, dass wir selbst das eigentliche Problem sind. Ein Sprichwort, welches mir ziemlich wichtig geworden ist, lautet: Wer es nicht probiert, kann es auch nicht schaffen. Oder anders, wer aufgibt, der hat schon verloren. Einige verwenden die Aussage, ich kann das nicht, als Floskel. Als Floskel dahingehend, dass damit Aufmerksamkeit gewonnen wird. Diese Art von Aufmerksamkeitsgewinnung zeigt eine Art von Minderwertigkeitskomplex auf, da bewusst versucht wird, das Umfeld zu manipulieren. Speziell im Erfolgsfall kann dies dazu führen, dass die eigene Glaubwürdigkeit angezweifelt und man in der nächsten Situation, wo es dann wirklich ein Hilfeschrei ist, nicht mehr ernst genommen wird. Ähnlich dem Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, denn diese vorgeschobene Haltung ist unfair allen denen gegenüber, die wirklich in einer solchen hilflosen Situation sind oder gar psychische Probleme haben. Deswegen sollte man mit einer solchen Aussage vorsichtig sein und diese dosiert einsetzen. Also dann, wenn es wirklich dran ist. Auf der anderen Seite gilt es auch, sich selbst immer wieder bewusst zu machen, wie häufig man schon gedacht hat, dass man etwas nicht kann und es doch hinbekommen hat. Diese Momente sollten doch aufbauend sein und auch, solange nicht ein unterbewusstes psychologisches Problem vorliegt, dazu führen, dass Selbstbewusstsein aufgebaut wird. Ein Ich kann das oder ich schaffe das nicht gibt es nur ganz selten. Meistens wird es anders, als man denkt, aber wird es damit schlechter oder besser? Es wird damit nur zu einer persönlichen Erfahrung, aber es kann auch enorm schwer werden, weil man lernen muss, Situationen zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Sicherlich ist das einfacher mit einem Erfolgserlebnis als mit einem Misserfolg, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich durch jeden Misserfolg gereift bin und täglich auf den anderen gewonnenen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Dieser Erfahrungsschatz wiederum führt dazu, dass man selbst erkennen lernt, wann ein Hilferuf vonnöten ist und wann nicht. Es ist auch diese Erkenntnis, die man benötigt, um überhaupt echte Hilfe an sich heranzulassen, denn nicht jede Erfahrung muss man auch selbst machen. Manchmal ist es sogar gut, an den Erfahrungen der anderen zu partizipieren und Schlüsse für seine eigene Situation abzuleiten. So auch im nächsten Abschnitt, warum immer ich? Warum immer ich? Stehst du auch öfters in der falschen Schlange an der Supermarktkasse oder freust dich auf eine Mahlzeit am Buffet, aber in dem Moment, wo du drankommst, ist gerade das Gericht ausgegangen? Oder du verschüttest auf dem Weg zu einem wichtigen Termin plötzlich deinen Kaffee über dich und hast keine Wechselkleidung dabei? Fragst du dich dann auch, warum immer ich? Warum nicht, könnte jetzt eine Antwort daraus sein. Warum sich ärgern? Es bringt eh nichts. Aber in der Situation muss der Frust einfach raus. Das Klagende muss jetzt raus. Die Frage muss gestellt werden. Und die Antwort ist, dass es in der Regel darauf keine Antwort gibt. Aber du bist nicht allein. Jedem passiert so etwas. Das Entscheidende ist aber, dass die einen es mit Humor und die anderen mit Frust nehmen, aber beide sich innerlich ärgern. Woran liegt das? Beides ist ein Überspielen der tatsächlichen Situation. Die Frusttypen lassen ihrem Ärger freien Lauf und die Humortypen versuchen, von der Ungeschicktheit abzulenken, wobei Humor meistens besser ankommt als Frust. Das eigentliche Problem damit wird aber nicht gelöst. Nämlich das innere Gefühl, dass es immer nur einen selbst trifft. Man kann nichts dagegen machen, die Welt hat sich halt gegen einen verschworen. Aber hat sie das wirklich? Nein, die Welt kann sich nicht gegen einen verschwören. Dazu müssten wir nämlich zunächst die Welt definieren und das ist faktisch unmöglich. Jeder hat nämlich eine andere Auffassung von dem, was wir als Welt bezeichnen. Das eigene Problem ist die eigene selektive Wahrnehmung. Diese zu verändern ist ziemlich schwer, da das zur Folge hat, dass ich meine Mitwelt wahrnehmen lernen muss. Beispielsweise suche ich mir die Supermarktkassenschlange selbst aus. Was ich dabei nicht beeinflussen kann, ist, wie sich meine Mitmenschen verhalten. Ich suche die Schlange aber nach greifbaren Motiven aus. Das können objektive Gründe sein, wie die Anzahl an Personen in der Schlange oder wie viele Produkte auf dem Band, im Korb sind. Oder aber andere, subjektive Gründe, wie das sympathische Gesicht des Kassenpersonals oder der Menschen in der Schlange. Wenn wir also an den Punkt kommen, dass wir in unserer Wahrnehmung feststellen, dass es in einer anderen Schlange schneller geht, dann gibt es dafür keinen Grund zum Aufregen, denn wir haben die Entscheidung selbst aktiv getroffen. Genauso ist es auch bei der Essensausgabe. Wer immer kurz vor dem Ende der Essensausgabe zum Essen geht, braucht sich nicht wundern, wenn das Lieblingsessen nicht mehr da ist. Manchmal haben wir darauf keinen Einfluss, weil uns Termine oder Gespräche aufgehalten haben. Aber in diesen Fällen sind wir ja auch, wenn wir im Wissen unterwegs sind, dass das Essen ebenfalls ausgehen kann, selbst verantwortlich. Denn wir hätten den Termin auch mit zum Essen nehmen können oder das Gespräch mit dem Essen kombinieren können oder einen Termin wählen können, der uns nicht am Essen hindert. Wenn nun, und der Einwand ist richtig, das Essen aber trotz aller richtig gesetzten Parameter ausgeht, dann ist dies einfach Pech und hat nichts mit einem selbst zu tun. Ebenfalls ist es als Pech anzusehen, wenn man sich vor einem Termin den Kaffee über die Kleidung schüttelt. Denn erstens, wenn man planen würde, dies zu tun, dann hätte man eine Tasche mit Wechselsachen stets dabei. Zweitens, keiner verschüttet absichtlich Kaffee. Und drittens, wenn dir das öfter passiert, dann liegt es ganz allein an dir, entweder keinen Kaffee mehr zu kaufen oder einfach vorsichtiger zu sein. Es liegt an dir, was du daraus machst. Die Frage, warum immer ich, stellt sich dann nicht mehr. Es stellt sich dann eher die Frage, was soll mir diese Erfahrung heute lehren? Um diese Frage zu beantworten, bedarf es einer Art von Selbstreflexion. Eine Selbstreflexion, die dazu führt, dass man selbst erkennen lernt, dass das alles nicht mit einem persönlich zu tun hat, sondern jedem anderen auch passieren kann. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Und das Beste ist, wenn man es einfach akzeptieren oder stehen lassen kann und lernt, einen innerlichen Haken zu setzen. Denn damit beginnt ein erster Schritt hin zur inneren Zufriedenheit.